Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von der Berliner Wiese. Berliner Wiese steht für nachhaltige, regionale und gesunde CBD- und Hanfprodukte. Hanf ist die Powerpflanze schlechthin und hat ein unvergleichliches Nährstoffprofil. Egal, ob ihr Hanfprotein, Hanftee oder hochwertiges CBD-Öl sucht, bei der Berliner Wiese seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Produkte sind natürlich vegan, nachhaltig und regional hergestellt. Mit dem Rabattcode VEGGIE10 bekommt ihr bis zum 25. Mai 10% Rabatt im Onlineshop. Also, schaut einfach vorbei und überzeugt euch selbst. Berliner-Wiese.de. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 144 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Dörte Röhl über den Traumberuf Tierärztin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr es schon gelesen, vielleicht aber auch nicht. An der Veggie World geht die Corona-Krise natürlich auch nicht spurlos vorbei. Schweren Herzens müssen wir euch deswegen mitteilen, dass alle Veggie World Messen 2020 verschoben werden. Unter Eventveranstaltern herrscht momentan sehr große Unsicherheit und nach heutigem Stand ist es unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr überhaupt noch größere Indoor-Events zum Vergnügen stattfinden können. Und wenn sogar das Oktoberfest abgesagt wird, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass andere Veranstaltungen noch erlaubt sein werden. Deswegen und natürlich zum Schutz aller BesucherInnen und AusstellerInnen wird es 2020 keine Veggie World Messen geben. Wir hoffen natürlich auf das Beste und freuen uns sehr auf 2021 und es wird hinter den Kulissen auch schon sehr viel geplant und zum Beispiel soll es 2021 das erste Veggie World Campout geben. Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal vom UK Vegan Campout gehört haben, wo ich letztes Jahr auch war, was sehr, sehr, sehr cool ist, die können sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie das werden wird. Also da werden erste Pläne gehegt zum Veggie World Campout 2021. Es wird wieder was kommen, es werden auch wieder Veggie World Messen kommen, nur 2020 müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten. Natürlich könnt ihr euch bereits gekaufte Tickets für das nächste Jahr aufbehalten oder gegen einen Gutschein umtauschen und mehr zum Thema Corona-Krise und Veggie World erfahrt ihr in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und für euer Verständnis. Und eine Sache muss ich klarstellen, egal was passiert, der Veggie World Podcast bleibt euch erhalten. Dieser Podcast ist mittlerweile so viel mehr als die Summe seiner Teile und wenn es irgendwie geht, machen wir einfach weiter. Vielleicht ändern sich spontan hier und da ein paar Inhalte, aber wir werden euch weiterhin jeden Montag mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Eigentlich sollte heute das Interview mit Tierrechtsmusikerin Lulu Henn kommen. Aus technischen Gründen, sprich ich hatte zum Zeitpunkt des Interviews meine Kopfhörer vergessen und habe sie vollkommen falsch eingepegelt, deswegen ist ihr Ton im Eimer. Aus diesen technischen Gründen geht das also heute leider nicht, aber verzaget nicht, denn Lulu kommt mich bald für ein paar Aufnahmen besuchen und da werden wir den Podcast einfach nachholen in allerbester Studioqualität. Dafür habe ich eine wunderbare, sympathische und informationsgeladene Doppelfolge im Gepäck, die ich im Januar in Berlin aufgenommen habe. Dörte Röhl ist Tierärztin und arbeitet bei Animal Equality, einer der aktivsten Tierrechtsorganisationen Europas. Ursprünglich wollte ich mit Dörte nur über Animal Equality reden, nur in Anführungszeichen, denn das ist auch schon aufregend genug. Aber dann nahm meine Neugierde überhand und ich habe sie gefragt, wie das eigentlich so ist als vegane Tierärztin. Daher hat sich dann diese spannende erste Folge entwickelt, wo ich mit ihr über den vermeintlichen Traumberuf Tierärztin spreche, darüber, wie Tiergesundheit in Schlachthäusern geprüft wird, ob wir Tiere retten sollten oder nicht und noch viel mehr. Viel Spaß also bei Teil 1 unseres zweiteiligen Interviews. Ich sitze hier mit Dörte Röhl von Animal Equality. Dörte, vielen Dank, dass du dabei bist und dass wir in euren Räumen sitzen dürfen.
Ja, hi Lars. Schön, dass ich dabei sein darf und dass du uns hier besuchst. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, voll. Wir haben ja schon mal miteinander geredet, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Nämlich in unserer Folge letzten September, wo wir über Frauen im Veganismus geredet haben. Und haben eigentlich schon lange vorgehabt, irgendwie mal Animal Equality in den Podcast zu holen. Und heute ist endlich dieser Tag. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die Animal Equality noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wer du bist, was du so machst und was eigentlich Animal Equality ist.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dörte Röhl und ich habe Tiermedizin studiert vor einigen Jahren, dann ein bisschen in der Praxis gearbeitet, dann aber den Weg in die Tierrechte gefunden. Und das ist auch so ein bisschen meine Berufung, der Tierschutz. Und bin dann bei Animal Equality Germany gelandet und wir sind ein Verein, ein Baustein eines internationalen Vereins in 8 verschiedenen Ländern. Und uns gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Und hier in Berlin ist unser Hauptstadtbüro. Unsere Stabstelle sozusagen ist in Stuttgart. Und ja, ich bin jetzt hier als sogenannter Animal Welfare Specialist angestellt und mache alles, was so wissenschaftlicher Natur ist, wie man Tierschutz vorantreiben kann. Genau, unterstütze sozusagen das ganze weltweite Team.
Und was ist Animal Equality? Wie unterscheidet sich Animal Equality, sage ich jetzt mal, von anderen Tierschutzorganisationen? Was steht so auf eurem Banner?
Wir sind eine ganz klassische NGO, wie es auch andere sind. Aber das Besondere an uns ist, dass wir wir haben uns den Tierrechten verschrieben. Wir sind eher als vegane Organisation zu verstehen. Also auch alle unsere MitarbeiterInnen sind VeganerInnen. Wir sind zwar dem Tierschutz absolut zugeneigt und machen das auch aktiv selber im Rahmen unseres Corporate Outreach Departments, aber grundsätzlich ist visionär bei uns eine Welt, in der eben kein Tier Leid und Qual erfährt. Das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel von ganz typischen Tierschutzorganisationen, wo ich aber sagen muss, natürlich hat alles seine Berechtigung, aber wir wollen irgendwie visionär noch ein bisschen Schritt weiter gehen.
Für diejenigen, die sich jetzt fragen, Moment mal, das ist doch alles dasselbe. Was ist der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht?
Ja, ich versuche das mal ganz leicht so ein bisschen runterzubrechen. Also grundsätzlich ist Tierschutz natürlich was richtig, richtig Tolles und Tiere zu schützen alleine impliziert was Gutes und das ist auch so. Aber wenn man uns jetzt zum Beispiel so einen Kastenstand von so einem Schwein vorstellt. Der Tierschützer oder die typische Tierschützerin möchte den Kastenstand etwas schöner und etwas größer gestalten. Wir wollen gar keinen Kastenstand. So in etwa könnte man das runterbrechen, genau. Also wir möchten eigentlich, dass gar kein Tier in der sogenannten Nutztierindustrie leidet und stirbt. Wir möchten eigentlich gar keine Tiere, die genutzt werden. Und Tiere gehören für uns nicht auf den Teller. Und das unterscheidet uns sicherlich von den ganz normalen TierschützerInnen, sage ich mal, die quasi das Leben der Tiere verbessern wollen im Rahmen dieser Industrie. Wir möchten die Tiere halt gar nicht in der Industrie.
Gibt es da gefühlt weniger oder deutlich weniger Organisationen, die dieses Ziel verfolgen?
Könnte man, vielleicht ohne dass ich Zahlen nennen kann, glaube ich, könnte man das schon so sagen. Ja, also gerade im Tierschutzbereich, das ist jetzt auch keine wissenschaftliche Zahl, aber weit über 90% der Tierschutzorganisationen haben sich Hund und Katze und den sogenannten Haustieren verschrien, was auch absolut in Ordnung ist. Da gibt's viel Leid. Aber wenn man sich mengenmäßig und massenmäßig die Zahlen der Tiere angucken, die sterben, dann sind es die Tiere, die in den Ozeanen waren und sind, die in der Aquakultur sind. Die Hühner zum Beispiel. Und wir versuchen eben, die sogenannten Nutztiere sind bei uns im Fokus. Und wir möchten einfach den Tieren, die man doch nicht so sieht, weil wer sieht schon noch eine Kuh, sage ich mal, auf der Wiese. Wir möchten eben die Tiere in der sogenannten Massentierhaltung ansprechen und vor allen Dingen die Menschen ansprechen, dass dieses Leid einfach gesehen wird und das halt sukzessive verringert wird.
Fantastisch. Und da möchte ich gleich auch im Detail gerne noch drüber reden. Jetzt möchte ich aber, wie ich das ganz gerne tue, einmal komplett zurückspulen zu dir und mal wissen, waren Tiere für dich schon immer wichtig? Warst du in der Kindheit schon Tierliebhaberin? Wie war das da für dich?
Ja, also oft definitiv kann ich das mit Ja beantworten.
Aber wenn
also,
du Tierärztin geworden bist, bist du ja wirklich den klassischen Kindertraum gegangen.
Das stimmt. Obwohl ich sogar sagen muss, dass das Tierärztin werden und sein war nicht mein klassischer Kindertraum.
Okay.
Aber Tiere, mit Tieren zusammen zu sein, das war immer mein Traum. Und es ging schon los, dass ich eigentlich im Kindergartenalter gebettelt habe. Damals habe ich sogenannte Haustiere nicht als problematisch angesehen und habe mir immer einen kleinen Dackel gewünscht. Rassehund natürlich. Ich kannte aber auch keine anderen Tiere. Mhm. Bis wir so lange gebettelt haben, meine Zwillingsschwester und ich, dass es dann mal ein Wellensittichpaar gab. Und die waren total toll. Aber naja, die Vogelhaltung ist noch mal was ganz anderes im Käfig und so weiter. Aber ich bin auch durch den Hof meiner Oma und durch meine Eltern sehr eng mit Tieren aufgewachsen. War schnell bei den Pferden. Wir hatten dann doch den Familienhund, mit dem ich groß geworden bin. Und ich hatte eigentlich immer mit Tieren zu tun. Und ich habe mich damals schon irgendwie immer gefragt, ohne dass ich es greifen konnte, wo jetzt genau der Unterschied eigentlich ist. Weil ich wusste natürlich, welche Tiere geschlachtet, gerupft und was auch immer werden. Aber ich habe das nicht so richtig verstanden, warum der Vogel lieb gehabt wird und der andere halt irgendwie durch den Magen geht. Und ja, dann habe ich tatsächlich auch erst Journalistik studiert und Medienwirtschaft, aber kam nie weg von diesen Tieren sozusagen und habe dann gedacht, okay, wenn ich genommen werde, weil es ist ja nicht ganz leicht, da so einen Studienplatz zu ergattern, dann mache ich das. Und dann hat sich der Traum so ein bisschen verkehrt, weil das Studium schon nicht sehr träumerisch ist. Und es war schon sehr, sehr anstrengend. Und es ist jetzt kein Studium, was man empfehlen würde. Aber das Wissen, was man natürlich so generiert und dass man halt Vollzeit sich immer mit den Tieren beschäftigen kann, das ist natürlich ein Traum. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Und dass ich jetzt mein Wissen, was ich da mühsam erlangen musste, jetzt auch wirklich nutzen kann. Und zwar in einem Rahmen, der mir auch gut gefällt. Denn allein das Impfen und das Zähneziehen und so weiter und so fort. Selbst der Hund beim Verkehrsunfall, dem man natürlich gerne hilft, das sind alles Einzelfälle. Das ist schön. Das machen aber auch sehr viele Tierärztinnen. Aber ich wollte mal so ein bisschen den großen ganzen Blick nicht verlieren. Und deswegen, glaube ich, bin ich jetzt im Tierrecht ganz gut aufgehoben.
Oh, in dem, was du gesagt hast, stecken schon so viele Infos und so viele weitere Fragen. Ich stelle mir Tierarztausbildung, Veterinärausbildung und Studium auch ziemlich hart vor. Ich weiß, vor Jahren, da war ich noch Kind, hatte eine Freundin von meinem Bruder, der ist deutlich älter als ich, hat das studiert und hat dann erzählt, wie sie halt auch Tierleichen natürlich sezieren mussten und sowas. Und sowas ist natürlich eine freudige Aufgabe. Was war für dich die größte Herausforderung im Studium? War das das oder war das einfach die Menge an Lehrmaterial? Du musst ja auch unglaublich viele anatomische Fakten lernen und so weiter und so fort.
Also mein Wunsch war glücklicherweise, nachdem ich das Studium ja gewechselt habe, so groß, dass mich viele Dinge dann nicht mehr abgeschreckt haben, weil ich eigentlich nicht nochmal wechseln wollte und weil ich schon merkte, das ist das für mich. Ich muss sagen, diese Sektionen waren für mich, also ich habe es nicht gern gemacht, niemand würde das sagen, dass er das schön findet. Aber das ist dann, das haben sie uns am Anfang auch erzählt, also es ist nicht so, dass irgendein Tier dafür gelitten oder gestorben ist. Das sind wirklich Tiere, die sozusagen, also ich will Tiere nie als Abfall, aber es sind sozusagen Tiere, die vielleicht am ihrem Lebensende waren, die in der Tierklinik eingeschläfert wurden, die vielleicht sogar eines natürlichen Todes gestorben sind. Die wurden dann eben mit Einverständnis ihrer HalterInnen zur Sektion dann eben freigegeben, dass eben noch wir StudentInnen daran lernen durften. Dementsprechend konnte ich das mit mir vereinbaren und es war eben nichts dergleichen, was Richtung Tierversuch angeht. Aber klar, was wirklich sehr herausfordernd ist und ob man Abi hat oder nicht, ist diese Flut an Informationen, die man in seinen Kopf prügeln muss. Und ich muss sagen, ich hätte mir, also das, die Regelstudienzeit sind ja nur 5,5 Jahre und ich wollte das auch schnell machen.
Nur.
Ja, aber es ist unglaublich viel Wissen, was ich aus heutiger Sicht schon sehr, 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 sehr wichtig finde. Was mir aber manchmal nicht so gut gefallen hat, ich hätte gern mehr Klinisches gelernt. Und wir sind ja auch für die sogenannte Veterinary Public Health verantwortet als VeterinärmedizinerInnen. Und da heißt es, dass wir haben quasi Staatsexamina in Milchhygiene, in Fleischhygiene und in Lebensmittelkunde und Recht. Und
als Tierärztin? Ja. Oh, wow.
Und da waren natürlich wahnsinnig viele Module, Vorlesungen, Übungen, Testate, wirklich, wirklich, wirklich viel, die eben aus diesem Lebensmittelsektor kommen, was natürlich absolut nachvollziehbar ist, denn eben die tierischen Produkte birgen ja auch ein gewisses Risiko und dementsprechend ist der Tierarzt da auch mitverantwortlich und im Studium selbst gibt es keine Möglichkeit der Spezialisierung. Also es wird jeder Tierarzt zum Generalisten quasi ausgebildet und da fehlt es natürlich an anderen Stellen. Das hat mich manchmal schon, ja, ich muss schon ehrlich sagen, schon auch ein bisschen manchmal genervt. Aber jetzt rückwirkend muss ich sagen, das ist alles richtig und wichtig gewesen und ich habe da auch jetzt für mein jetziges Ressort sozusagen Wissen akquirieren können. Aber ich muss auch sagen, diese 3 Wochen Schlachthofpraktikum.
Da wollte ich noch drauf hinkommen.
Das war wirklich Hell on Earth, also das war wirklich die Hölle auf Erden.
3 Wochen?
Es waren 3 Wochen.
Jeden Tag?
Jeden Tag, also ganz normaler Dienst. In dem Schlachthof, in dem ich war in Thüringen, lief auch nicht alles so toll, finde ich.
Überraschenderweise.
Ja, aber was auch wirklich Fehlbetäubungen angeht.
Also was musstest du da letztendlich überwachen?
Ich musste, die Tierärzte sind dafür verantwortlich, dass sozusagen der Tierschutz dort gemacht wird. Also sprich bei der Abladung, wenn die Tiere mit dem Transporter kommen, bei der Entladung und im Wartestall guckt der Tierarzt sie durch. Es gibt eine Voruntersuchung und dann muss der Tierarzt auch das Schlachtprozedere sozusagen beobachten, dass da alles in Ordnung geht. Und am anderen Ende, also wenn auf der einen Seite geschlachtet wird und auf der anderen, also getötet, betäubt, wird auf der anderen Seite ja schon die Zerlegung gestartet. Und dort ist der Tierarzt auch federführend, was die Fleischbeschau und die Gesundheit sozusagen des Fleisches angeht. Da gibt es die sogenannte Trichinellenuntersuchung. Da nimmt der Tierarzt eine kleine Probe und guckt nach einem gewissen nicht akzeptierten Parasitikum. Genau, und er ist sozusagen der Beobachter oder die Beobachterin von den Fleischkontrolleurinnen. Genau, also eigentlich die gesamte Schlachtkaskade gehört auch in unser tierärztliches Schaffen.
Ich habe das bisher nur aus Perspektive von einem Ex-Metzger gehört, wie so die Zustände sind, der da auch ausgebildet wurde. Der meinte, dass es kaum mal passiert, dass überhaupt die Geschwindigkeit der Arbeit zulässt, dass da ordentlich geprüft werden kann. Hast du das auch so erfahren? Oder?
Das muss ich leider komplett unterschreiben. Also ich kenne auch 3 von den Metzgern, mit denen wir auch zusammenarbeiten durften und auch weiterhin zusammenarbeiten. Bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie ihre Einsichten mit uns teilen und das auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man das Schlachtband mal stoppt, weil irgendeine gruselige, grausame Erkrankung an dem Schlachtkörper dann noch zu sehen ist und man hier genauer hingucken will und auch genauer untersuchen, vielleicht dann auch mal untauglich stempelt, dann werden die Messer schon gewetzt und es wird auf die Schlachtbänke da eingeschlagen und rumgebrüllt. Also die Umgangstonen in dem Schlachthaus, wo ich war, waren wirklich sehr, sehr harsch und es war sehr unschön. Ich will das nicht generalisieren, aber man hört das ja immer wieder. Ja, als Mensch denke ich, man eine Art von Verrohung findet da einfach statt, weil das, was diese Menschen dort tagtäglich machen, ist einfach krass. So, das ist, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn man jetzt vielleicht von Rind, Schaf und Schwein mal so ein bisschen wegguckt, hin zu den Masthühnern, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegen, weil sie eben doch so viel mehr können, als wir denken.
Und doch in dieser enormen Zahl einfach geschlachtet werden. Ne?
Diese unglaublichen großen Anzahl krepieren müssen in Schlachthäusern. Da ist es, glaube ich, so, dass ein Tierarzt nur wenige Sekunden hat. Und also ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich für diese Fleischqualität unterschreiben müsste, weil ich kann nicht in wenigen Sekunden bei mehreren Schlachtkörpern oder Tieren sehen, ob diese gesund sind. Also den Röntgenblick, glaube ich, muss man noch empfinden.
Ja, mir liegt das auch sehr am Herzen. Ich glaube, wir fokussieren uns oft auf die Tiere, die wir besonders süß finden. Gerade natürlich irgendwie viele Menschen sind ja totale Schweinefans oder irgendwie gerade Rinder und so. Und ich finde das auch super. Ich finde aber auch, dass gerade Geflügel und Fische total unten vom Tisch fallen, selbst im Tierrecht.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr krass.
Da sprichst du mir und uns als Organisation Animal Equality wirklich sehr aus dem Herzen, weil das sind die beiden Tierarten, die wir uns als Fokus gesetzt haben. Oder was heißt Tierarten? Der Fisch ist natürlich keine Tierart. In dem Sinne ist es einfach eine wahnsinnige Menge an Tieren und eine schiere Anzahl an unterschiedlichen Arten mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und mittlerweile ist ja auch die sogenannte Aquakultur schon, die überholt ja fast schon den Wildfang.
Ach.
Und das sind so Dinge, da wollen wir genauer hingucken. Der Fisch ist einer meiner Hauptthemen für dieses kommende Jahr jetzt. Und an den Masthühnern bleiben wir weiter dran, auch mit unserem Corporate Outreach Team. Das ist für die Fische auch geplant. Und ja, mal schauen. Also wir sind auch mit der sogenannten Eurogroup for Animals, mit der Open Ring Alliance. Also wir sind sehr, sehr gut vernetzt mit anderen Organisationen und versuchen auch gemeinsam in diesem Gefüge was zu erreichen. Und gerade was die Fische angeht, das sind so ein bisschen, also das ist so ein bisschen mein Baby auch. Also das finde ich unglaublich wichtig. Mit jedem Tag, in dem ich tiefer in diese Recherchen einsteige, ist es wirklich faszinierend, was die sind, was die können, was die machen. Und ich bin davon absolut überzeugt, wenn Fische schreien könnten und Fell hätten, dass viel mehr Leute sie schützenswerter empfinden würden. Ähnlich bei Geflügel aber auch. Überhaupt der Name Geflügel ist ja schon...
Dass wir so einen Oberbegriff gefunden haben.
Richtig,
ne?
Das sind Vögel, Punkt.
Ja, ist letztendlich aber auch ähnlich, wenn wir sagen Vieh.
Ganz genau. Und ich bin selber, ich habe selber ein Patenschweinchen, eine Patensau. Und liebt die auch über alles, aber der eine oder andere könnte natürlich auch mal so ein kleines Hühnchen als Patentier haben.
Auf jeden Fall. Und da möchte ich gleich auch auf jeden Fall kommen. Ich würde diese Themen gerne separat nochmal ansprechen.
Sehr, sehr gerne.
Um in der Chronologie zu bleiben. Wann war für dich der Moment, wo du selbst vegan geworden bist? Und was war für dich der Auslöser?
Der eine Auslöser, den gab es tatsächlich nicht.
Oder die auslösende Zeitspanne,
genau,
sag ich mal.
Ja, genau. Also ich war... bis zum 19. Lebensjahr ganz normale Fleischesserin, was ich relativ lang finde dafür, dass ich Tiere so sehr geliebt habe und schon lange immer überlegt hatte, was da irgendwie anders ist. Dann kam tatsächlich in meinem ersten Studiensemester, ist der Funke übergeschlagen, dass Fleisch komplett gestrichen werden muss. Und das ist eigentlich sogar eine ganz schöne Geschichte, weil es war in dem landwirtschaftlichen Praktikum, was wir machen mussten. Und da war ich ganz in der Nähe, in Mecklenburg-Vorpommern, ganz in der Nähe bei einer Bauernfamilie, die so Robusthaltung für Rinder hatten. Die hatten keine Melkrinder, die hatten quasi Fleischrassen. Und die waren in der Robusthaltung immer draußen. Die haben auch ihre Kälber im Schnee zur Welt gebracht. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schön dort. Ne? Und da habe ich gedacht, mein Gott. Und dann wollte er mir am Ende des Praktikums so ein... Stück Fleisch schenken. Ich dachte, mein Gott, ich kann es ja nicht absagen, aber ich habe gesagt, ich werde das nicht essen, ich schenke das meinem Vater. Und das war dann der Tag, wo ich dachte, nee, alle diese Tiere werden nicht mehr für mich sterben müssen. Die haben dort nicht im großen Stil gelitten, wie wir es aus der Massentierhaltung können, aber klar, sie waren eingesperrt, sie hatten kein eigenes Bestimmungsrecht, ob sie schwanger werden oder nicht. Und am Ende des Tages ist kein Tier eines natürlichen Todes gestorben. Das war der Auslöser zum Vegetarismus. Und zum Veganismus, das hat dann noch einige Jahre gedauert, als ich tatsächlich hier in Berlin so ein bisschen in der Tierrechtsszene, so Grassroots-Aktionen mitgemacht habe, habe ich halt viele andere TierschützerInnen und TierrechtlerInnen vor allen Dingen auch kennengelernt. Und dann war das 2014, ist das dann passiert sozusagen. So, dann tatsächlich auch relativ schnell von einem Tag auf den anderen. Da war ProVeg und auch das Tierschutzbüro ein bisschen noch dran beteiligt. Damals noch der Vegetarierbund. Und die haben mir auch beigebracht, wie man toll, lecker, vegan kocht. Und dieser Zusammenhalt und dieses gemeinsame Ziel hat mich damals auch total beflügelt, dass ich das dann tatsächlich gar nicht so schwer fand, muss ich sagen.
Ja, den Umstieg selber fand ich auch nicht wirklich schwer. Hat aber auch gedauert bei uns. Ja. Aber ich finde es halt spannend, dass einfach gerade wenn du so viel mit Tieren zu tun hattest, wann eigentlich da so diese Entwicklung kam. Und eine Sache, die mich noch bei Tierarztsein sehr interessiert, ist, hast du als Tierärztin auch einfach so im Beruf gearbeitet oder bist du direkt ins Tierrecht?
Ja, doch. Ich habe einige Jahre als ganz normale praktizierende Tierärztin gearbeitet, hier in Berlin vor allen Dingen und in Brandenburg. Und habe da den ganz normalen Alltag gehabt. Das war mir auch wichtig. Das war aber in der ganz normalen, in Anführungszeichen, Kleintierpraxis. Ich habe immer sehr viel Kaninchen und Chinchillas und Hamster und Vögel und auch Reptilien gemacht, weil die Tiere auch sehr vernachlässigt sind und viele Tierärztinnen sich eher mit Hund und Katze ganz gut auskennen. Das andere so ein bisschen randomly so mitmachen und das sind so ganz andere Tiere. Und da habe ich auch schon die Fische kennengelernt und auch die Vögel. Da kam dann auch mal ein Hühnchen in die Praxis. Das war toll. Aber es ist eben eine Einzeltiergeschichte. Du hilfst da den einzelnen Tier, du hilfst mitunter auch noch dem Züchter, Geld zu verdienen, ne?
Weil das, du seine Wäldchen. Das ist die Frage, die mir so auf der Zunge brennt. Ist, also wir haben natürlich auch, irgendwie haben zu Hause auch Tiere und sind dementsprechend auch zwischendurch bei der Tierärztin. Hm. Und was mir da immer wieder sehr sauer aufstößt, ist, wie viel Tierärztinnen und Tierärzte eigentlich den Willen des Halters oder der Halterin erfüllen und nicht den Willen des Tieres. Also alleine so gruppieren oder was auch immer da so passiert. Wie war das für dich so da? Ja.
Also das kann ich leider auch so unterschreiben und dann in der Rolle dieses Menschen zu sein, der irgendwie immer auf den Halter sich ausrichten soll. Und mein Berufsethos geht ganz klar zu den Tieren. Da ist das wirklich manchmal sehr, sehr schwierig, gerade auch als vielleicht junge angestellte Assistenztierärztin. Da ist ja der ein oder andere Chefin doch auch auf einem anderen Level, was das angeht. Und es hat mich schon auch oft bedrückt. Also, dass der Wunsch in die Tierrechte war schon auch ein bisschen also ich würde lügen, wenn ich es nicht sagen würde, schon auch damit irgendwie verbandelt mit dem Wunsch raus aus der klassischen Praxis. Und ich habe das nie bereut. Es war natürlich ein großer Schritt, weil dann kommen ja auch Fragen wie, ach, du bist ja gar keine richtige Tierärztin mehr. Ist mir relativ egal mittlerweile. Aber ich fand das schon schwer. Und ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich Samstagmorgen die 10 Bernardinerwelpen zum Impfen kamen, dass das nicht das Wochenhighlight war, diese kleinen Fellbeulchen da zu untersuchen, zu knuffen und dann die kleine Spritze zu geben. Das war natürlich toll, aber das große Ganze und diese ganze Rassetierzucht, die möchte ich überhaupt nicht unterstützen. Ich habe selber eine Rassehündin zu Hause, aber eine gerettete. Und bei ihr sehe ich auch so ein paar Probleme, die der oder die Rassehündchens haben. Also das war tatsächlich auch ein Grund, ja.
Wie stehst du zu dem Thema gerettete Tiere? Weil wir haben zum Beispiel auch einen Hund aus dem Tierschutz, gerettet aus Rumänien und reden sehr viel darüber, wie viel Sinn hat es eigentlich, Tiere zu retten im Vergleich, also die Industrien dahinter unterscheiden sich natürlich auch, aber selbst diese Tötungsstationen haben ja teilweise einfach Zulauf wie sonst was, wo sich dann die Frage stellt, und das, ich erwarte hier keine richtige oder falsche Antwort, sondern das ist für mich einfach ein philosophisches Thema. Was macht es Sinn, diese Tiere zu retten, oder unterstützen wir damit nur wieder eine andere Rettungsindustrie?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, und das ist auch eine Frage, die mich umtreibt, weil ich eben auch Hunde gerettet habe und auch weiterhin eigentlich retten möchte, wenn ich die Kapazitäten habe. Und das ist tatsächlich nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Also ich denke, da muss man ganz klar aussortieren. Da gibt es sehr, sehr viele, ich will es eigentlich gar nicht so nennen, aber schwarze Schafe. Es hat eigentlich kein Schaf verdient, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute NGOs oder TierschützerInnen, die es vielleicht sogar privat machen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Tieren einfach zu einem neuen Leben verhelfen. Grundsätzlich, ja, kann es sein, dass man dort gewisse Industrien, die im Hintergrund im Verborgenen sind, unterstützt und dass jedes gerettete Tier Platz für ein anderes Leiden macht. Und dann ist auch immer die Frage, die Tierheime auch in Deutschland sind voll, müssen wir uns die Hunde aus Ost- oder Südosteuropa holen, die mitunter sogar Krankheiten haben, die wir hier nicht haben, dann bringen die sogenannten Mittelmeerkrankheiten zum Beispiel mit und. Da sind super viele Dinge, die man in Betracht ziehen muss. Aber ich denke, mit einem guten Menschenverstand, wenn man Vertrauen vielleicht aufbaut, also ich wäre jetzt nicht so ein Fan davon, dass man jetzt am Flughafen so 15 Tiere in Empfang nimmt. Also da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen, obwohl ich auch nicht sagen würde, dass das per se zu verteufeln sei. Aber grundsätzlich vielleicht eher bei den gesunden Tieren auch hier im Tierheim gucken, weil die brauchen genauso ein gutes Zuhause. Und die sind dann zumindest kein Risiko für Neuerkrankungen. Andererseits finde ich es immer richtig zu retten, anstatt zu kaufen. Das ist ganz klar. Ja, ja, ja. Und ja, also ein wirkliches richtig oder falsch gibt es da nicht. Und dieses Sprichwörtchen wurde schon so oft verwendet. Also natürlich, man rettet damit nicht die Welt, aber man rettet halt einfach dieses Tier. Und die gesamte Welt für dieses Tier hat sich natürlich geändert. Und ja, wenn ich meine Hündin Maya angucke oder auch die Hündin Emily, meiner Schwester, dann gibt es kein Nein für diese Antwort. Aber es ist nicht ganz einfach. Und im Zweifel wirklich zu den Tierheimen hingehen, gerade hier auch in Berlin. Die haben wahnsinnig gute Adoptionsquoten. Die finden für so viele Tiere ein Zuhause. Und der Vorteil ist ja, dass man das Tier kennenlernen kann, dass die MitarbeiterInnen diese Hunde oder Katzen oder was auch immer kennenlernen können, ne? Dass man das so ein bisschen vorbereiten kann. Ist natürlich, was den langfristigen Erfolg dieser Rettung angeht, mitunter auch einfacher, dann ein Tier aus unseren Filden hier, als wenn man einen ganz verängstigten Straßenhund aus Rumänien rettet. Aber auch da haben viele meiner Tierärztefreundinnen und Freunde und wer auch immer auch super gute Erfahrungen gemacht. Und natürlich, kein Hund, der gerettet ist, würde ich sagen, der hat es nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Also das hat nichts mit Deutschsein oder nichts zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass man gewisse Krankheiten eben ausschließt, dass man diesen wahnsinnigen Transport für die Tiere auch. Aber wenn das in einem auch wirklich guten Programm läuft, zum Beispiel so ein Nurture-and-Release-Programm, dass man die Straßentiere vor Ort auch kastriert und dann deren Nachkommen vermittelt oder in geborgene Hände gibt, das sind gute Sachen. Aber wenn man jetzt nur die Tiere von der Straße einsammelt und die Welpen, dann wird das nichts bringen, weil die Hündinnen sofort wieder neue Babys bekommen sozusagen. Mhm. Da kann man wirklich sehr lange drüber philosophieren.
Total, aber ich finde es spannend, da deine Perspektive zu kriegen, weil ich da viel zu selten drüber rede. Mhm. Und ja, immer wieder in dieses Dilemma komme und ich kriege, wenn ich, also dadurch, dass wir einen Hund haben, ich Hundespaziergänge mache und viele Zuchthunde treffe und wann immer jemand mit einem süßen Welpen an mir vorbeigeht, denke ich, oh, ach, scheiße. Ja, so, weil er mit Sicherheit aus der Zucht ist, also zu 90%. Und viele Menschen verstehen das gar nicht so richtig. Und da, ich glaube, viele, gerade wenn sie gerade auch vegan werden oder sich mit Tierrecht befassen und so, möchten auch einfach Tieren helfen, Tiere retten in irgendeiner Form. Und ich finde, das sind einfach Fragen, die gestellt werden müssen.
Absolut, da bin ich absolut bei dir. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, in der Praxis, dass auch Menschen, die Tiere gerettet haben, sich auch sehr unglücklich damit gemacht haben, wenn denn diese Hunde, das waren jetzt oft Hunde, todkrank waren und zwar mit Dingen, die nur behandelbar sind, also symptomatischer Natur, dass man es wirklich nicht heilen kann und dass man es nur aufhalten kann und diese Hunde lebenslänglich wirklich sehr, sehr krank sind. Und dann verstehe ich den oder die ein oder andere Halterin natürlich auch, die sich dann vielleicht doch leider zu dem Kauf eines eines gezüchteten Hundes dann hinreißen lassen.
Wobei es ja auch diese Zuchtschäden gibt, also das ist richtig, ja auch das Ding. Also richtig. Ich habe so viele Hunde schon mit Zuchtschäden gesehen, wo ich denke, aber Hauptsache aus der Zucht nehmen für 1.500 €.
Ich denke auch, man soll sich so ein bisschen von diesen Ängsten, dass man einen geretteten Hund aufnimmt, einfach lösen. Hm. Weil man hat so viel Wissen über die Hunde, selbst wenn die auf der Straße gefangen wurden. Weil das sind gute Trainer, das sind wirklich Menschen mit Sinn, mit Herz, mit Hunde-Know-how oder mit Tier-Know-how, die diese Hunde wirklich kennenlernen. Man hat die Möglichkeit, das Tier auch kennenzulernen. Man kann gemeinsam einen Weg suchen. Das ist eigentlich viel, viel besser als, also auch von dieser Sparte her, als diesen Welpen, den man da ganz besonders niedlich fand beim Züchter, weil das sind Babys. Und ich glaube, dass man so ein gutes Match findet, das ist sowieso bei den Tierschutzhunden sehr viel besser.
Ja, und was wir immer so ein bisschen denken, wir haben immer das Gefühl, du merkst einfach diese Dankbarkeit bei den Tieren. Also das ist der Wahnsinn. Und unsere Hündinnen sagen wir immer, als hätten wir die im Katalog bestellt. So, ne? Also die haben so viele charakterliche Qualitäten. Hm. Klar kannst du das nicht voraussehen, das kannst du eh nicht.
Ja, ich glaube, da könnte auch echt die Regierung oder also TierschützerInnen machen, dass es gibt ja so viele Kampagnen, aber man könnte noch so viel mehr machen, die Geschichten dieser Hunde erzählen. Was ist aus ihnen geworden? Und jeder ist doch da Tränen berührt, wenn so Straßenhunde sich ihr Herrchen selber aussuchen.
Total.
Und so, ne? Und dann, ich denke, man müsste die Hunde noch viel mehr in den Fokus stellen und man müsste eigentlich diese fatale Qualzucht noch mehr auch in den Fokus stellen. Die Tierärzteschaft macht das tatsächlich auch schon, aber in meinen Augen immer noch nicht genügend. Das ist auch nicht leicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht der Angriffspunkt unserer Organisation. Aber das ist total wichtig. Und ich denke, jeder Mensch und vor allen Dingen auch jede Veganerin und jeder Veganer, der irgendwann, wenn er einen Hund hat oder sich Tiere hält, an diese Frage auch kommt, dass man das wirklich auch laut diskutiert und dass man eben auch mal die positiven Geschichten teilt. Und selbst wenn der Hund dreibeinig durch die Gegend läuft.
Ja.
Und. Oder ist er eben ein bisschen ängstlicher? Ich habe auch einen verrückten Hund zu Hause, aber sie ist so liebenswert.
Total.
Und diese Dankbarkeit habe ich auch gespürt. Die spüre ich eigentlich jeden Tag.
Ich merke schon, wenn wir irgendwann beide keinen Job mehr haben, machen wir einfach Tiere suchen ein Zuhause.
Genau. Aber ich werde sie alle behalten.
Fantastisch. Ich könnte jetzt auch noch ewig weiter über Hunde reden. Kommen wir aber mal zu Animal Equality. Mhm. Wie bist du letztendlich hier gelandet?
Wie war da dein Weg? Gute Frage. Also ganz klassisch tatsächlich über eine Stellenausschreibung.
Okay.
Aber ich habe die Arbeit von Animal Equality schon noch vor Animal Equality Germany verfolgt, sage ich mal. Es wurde ja in Spanien gegründet und das spanische Team habe ich schon so ein bisschen, was so ging, verfolgt und war relativ früh Mitglied. Da war ich noch gar nicht vegan, aber mich hat die Arbeit irgendwie fasziniert, dass man eben von diesem Tierrechtspunkt auch angreift und auch, dass die Organisation selber auch Recherchen macht und diese Bilder eben veröffentlicht, die ihnen dazu gespielt werden, dass man mit anwaltlicher Hilfe arbeitet, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht und dass man auch versucht, auch so ein Lösungsangebot zu machen. LoveVeg ist ja unser Programm, loveveg.de, und da wurde schon relativ frühzeitig auch irgendwie gezeigt, was Alternativen sein können, dass das vegan sein und essen doch viel, viel einfacher ist, als die meisten glauben. Und da bin ich heute auch sehr stolz auf das Programm, muss ich sagen. Und jetzt nochmal zu der Frage zurück. Genau, ich war tatsächlich gar nicht so dringend auf Jobsuche zu der Zeit, aber habe die Arbeit halt immer irgendwie verfolgt. Und dann kamen auch ein paar Mal, Mensch, guck doch mal, da ist eine Stelle frei. Und dann war das eben das Corporate Outreach. Und damit habe ich angefangen, dass ich sozusagen auf die Unternehmen zugegangen bin und sie vor allen Dingen im Must-Tun-Bereich davon überzeugen wollte und auch habe, bessere Tierschutzstandards einzuführen. Und das ist das sogenannte European Chicken Commitment, ganz auf Deutsch die Europäische Masthuhn-Initiative. Das ist ein Zusammenschluss aus knapp 30 Tierschutzorganisationen europaweit und auch TierrechtlerInnen, wo man eben gemeinsam mit einem politischen Ask an diese Unternehmen herantritt. Und im Zuge meiner weiteren Tätigkeit hat sich herauskristallisiert, dass ich als Tierärztin doch vielleicht auch an anderer Stelle mehr gebraucht werde. Und so kam es dann zu meinem Jobwechsel, dass ich jetzt mehr tierärztlich arbeite und dass neue KollegInnen jetzt das Corporate Outreach-Team sind und machen. Und ja, so kam das eigentlich, ganz klassisch.
Ach, krass, okay. Ja. Weil ich super viele Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, boah, ich würde gerne mehr irgendwie machen, aber wie kann ich einen Job machen,
ja,
der mit meinen ethischen Vorstellungen einhergeht? Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass es nicht genug Tierschutzorganisations- oder Tierrechtsorganisationsjobs gibt, wie es Menschen gibt, die sie machen möchten. Ja.
Im Nachhinein hoffe ich sehr, die Message ist angekommen. Meine Frage zum Retten oder Nicht-Retten ist keine einfache. Ich bin aber auch auf jeden Fall dafür, dass wir so vielen Tieren wie nur möglich ein schönes Leben ermöglichen. Wann das klappt und wo wir genauer hinsehen müssen, darauf zielte mein Gedanke ab. Ich hoffe, das kam im Interview durch. Nicht, dass ihr denkt, Lars möchte keine Hunde und Katzen mehr retten, sondern ich habe einfach aufgrund einiger gelesene Erfahrungen gesehen, dass es einfach Menschen gibt, die auch mit geretteten Tieren Geld machen. Und sowas sollte sich möglichst nicht unterstützen lassen. Übrigens haben mich schon einige Fragen erreicht, ob und wenn ja, wie wir eigentlich unsere Haustiere vegan ernähren können. Und welche vor allem. Die Frage ist natürlich keine leichte, ich habe sie aber gehört und es wird eine eigene Folge dazu kommen zum Thema vegane Tierernährung. Ich möchte nur, dass sie absolut faktensicher ist und niemanden mit Halbwissen auf komische Ernährungstrips bringen. Ich möchte nämlich nicht indirekt Haustiere auf dem Gewissen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Alle Infos über Dörte, ihre Arbeit bei Animal Equality und natürlich darüber, wie ihr Animal Equality unterstützen könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars@veggieworld.de oder bei Instagram direkt @larswalterofficial und folgt uns auch sehr gern @officialveggieworld. Auf unserem VeggieWorld-Blog findet ihr übrigens von letzter Woche drei Rezepte, die wir besprochen oder gekocht haben bei der letzten Herdgeflüster-Folge. Und da werden wir jetzt versuchen, euch diese Rezepte immer zur Verfügung zu stellen. Und diesmal ist es ein Chili non carne, wie ich es nenne, also ein Chili sin carne, aber ich liebe Wortspiele. Und das hat ein ganz besonderes, kleines Extra, nämlich Kakao. Und außerdem gibt es wundervolle Cashew-Hollandaise mit Spargel und ein Waldkompott-Crumble. Sehr zu empfehlen, sehr einfach nachzumachen und natürlich rein vegan. Also wenn ihr mal wieder irgendwas ausprobieren möchtet oder eure Freundinnen und Freunde überzeugen möchtet, es lohnt sich wirklich sehr, ganz einfach im Veggie World Blog zu finden. Der Link ist in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Und natürlich empfehlt uns sehr gern weiter, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern und hoffentlich einen kleinen Teil zu einer besseren Welt beitragen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Dörte über Animal Equality, über Hühnerschutz und über große Erfolge. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.